In der heutigen Folge sprechen wir über die ersten Quartalzahlen vom börsennotierten SpaceX. Wir erklären, wieso Nutella im Weltraum zukünftig günstiger wird und schauen auf das wertvollste deutsche Unternehmen, das Zahlen fürs dritte Quartal geliefert hat.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Lukas Doker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, eine neue Folge von Märkte kompakt heute am 11.08.26. Lukas, nur Rekorde, fange ich erstmal kurz mit an, bevor du bestimmt gleich reingrätschen wirst. Wir haben die gängigen Indizes, Nasdaq, S&P 500, DAX, ich weiß gar nicht, wann wir es letzte Mal hatten. Alle drei Indizes auf jeden Fall in der letzten Woche mit neuen Rekordständen.
Ja, das ist stark.
Nasdaq fangen wir mal oben an, performancemäßig, Wochenperformance allein letzte Woche 5,2%. Bestes Wochenergebnis seit April. Getragen übrigens von einer kräftigen Erholung bei den Chip-Werten, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen. S&P 500, ebenfalls starke Performance auf Wochenbasis, plus 3,6%, ebenfalls beste Woche seit April, ebenfalls neues Rekordhoch. Und selbst unser guter alter DAX, ebenfalls Wochenperformance plus 2,7%, ebenfalls neue Höchststände. Und alle drei Indizes haben das Gros dieser Wochenperformance am Freitag letzte Woche hingelegt. Lukas, ich glaube, das ist der erste Punkt, wo du schon mal reingrätschen kannst, weil genau. Das war wieder einer dieser Momente gewesen, wo eine vermeintlich erstmal schwache Nachricht zumindest so interpretiert wurde, dass es gut für die Kapitalmärkte
ja, ist. Ja, André hätte ja jetzt gesagt, am ersten Freitag im Monat gibt es Currywurst, aber am ersten Freitag des Monats
gibt es auch Berichte zum Arbeitsmarkt.
Die Arbeitslosenzahlen aus den USA. Und diese lagen tatsächlich leicht unter Prognose. Erwartet wurden 4,2%, gemeldet wurden 4,1%, was ja erstmal schon mal ganz gut ist. Gleichzeitig, deswegen eher ein bisschen durchwachsen, wurde weniger Stellen geschaffen als erwartet. Es gab sogar einen leichten Rückgang genau. Bei den Stellen und man hat eigentlich mit einer Neuerschaffung von Stellen gerechnet, führt aber insgesamt dazu, deswegen meintest du das gerade, dass die Anleger mit dem Blick auf die Zinsen eher davon ausgehen, dass die Zinserhöhung in weite Ferne rückt oder erstmal noch weiter nach hinten gestellt wurde, was natürlich, und wir haben oft genug darüber gesprochen, direkt die Aktienmärkte positiv aufnehmen, wenn Zinserhöhungen ausgepreist werden.
Ja, wir sehen es gleich mal, ich habe gerade noch was zu Gold, da ist es auch extrem gewesen in der letzten Woche, auch eine der stärksten Wochen seit, glaube ich, Januar diesen Jahres, weil natürlich dann auch eine vermeintlich zinslose Anlage wie Gold wieder an Attraktivität gewinnt. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ne?
Ja, ich habe vielleicht noch einen passenden Punkt und zwar habe ich ja letzte Woche schon mal ganz kurz über die Berichtssaison gesprochen und da möchte ich dann auch noch mal kurz ein Update zu geben und zwar im S&P 500 haben wir inzwischen ein Gewinnwachstum von über 50%.
Genau. Ja. Wahnsinn.
Ja. Es fehlen noch rund 50 Unternehmen, die Zahlen vorlegen, darunter auch Nvidia und Broadcom und du wirst es ja am Ende mitgebracht haben, noch ganz viele andere Chip-Werte, also es ist definitiv nochmal spannend, aber gleichzeitig war die letzte Woche auch geprägt von deutschen Unternehmen, die Zahlen gemeldet haben. Deswegen nochmal ganz kurz ein Update vom DAX, weil der erste Blick...
Ich glaube, ganz kurz zu den amerikanischen Titeln. Ich habe es irgendwo gelesen. Das stärkste Gewinnwachstum seit über 5 Jahren, das war damals so eine Sonderkonjunktur, nachdem während Corona wir einmal quasi auf Grund gelaufen sind und dann wieder hochgefahren haben. Und dann liegt es, glaube ich, über 20 Jahre zurück, dass wir wirklich so ein Unternehmenswachstum haben.
Ich meine, bei Corona war die Basis dann ein Jahr
komplett
vorher sehr gering.
Ist vielleicht eine Sondersituation sogar gewesen.
Aber ich habe hier tatsächlich 50,8% stehen über den S&P 500. Ja. Deswegen nachvollziehbar, dass da letzte Woche vielleicht dann auch die Stände so hochgelaufen sind und auch der DAX ist ein bisschen nachvollziehbar, weil letzte Woche sah es ja wirklich eher schlecht aus. Inzwischen haben rund 81% gemeldet und 60% schlagen die Erwartungen, allerdings liegen auch 33% daneben. Wenn man das mal vergleicht mit dem S&P 500, wo fast 88, also fast 90% die Erwartungen schlagen, ist das schon eine andere Nummer. Nummer und ich habe gerade auch 50,8% Gewinnwachstum beim S&P 500 erwähnt. Wenn wir jetzt mal auf den DAX schauen, dann haben wir da ein Gewinnwachstum von 13,4.
Das trotzdem interessant, Lukas, wir haben ja ein paar Mal drüber gesprochen, mit Blick sowohl auf die amerikanischen als auch jetzt auf die deutschen Aktienwerte. Wenn wir 50% Gewinnwachstum in den USA sehen, was hast du gerade gesagt?
13,4 im DAX jetzt.
Im DAX, auf Indexebene. Ich glaube, wir liegen irgendwo, je nach Index, zwischen 10% und 17% in den USA im Plus. Und hier in Deutschland liegt der DAX, glaube ich, mittlerweile bei 6,5% im Plus. Ja. Die Gewinne steigen stärker als die Kurse.
Auch hier, ja genau, das ist auch...
Weswegen die Bewertungen in der Summe eher rückläufig sogar im laufenden Kalenderjahr sind und das eigentlich gegen diese These von manchen Apokalyptikern spricht, dass wir hier tatsächlich in irgendeiner Blase sind, wo reingestochen wird und gigantisch viel Luft entweichen kann. Die Unternehmen liefern.
Genau.
In der Summe. Ne? Es gibt die Ausnahmen, positiv wie negativ, aber in der Summe wird geliefert.
Gut, dass das auf Indexebene halt passiert. Natürlich muss man da auch mal den Index hinterfragen, aber insgesamt, wir hatten ja letzte Woche bei Microsoft auch gesehen, Microsoft hatte ich, glaube ich. Ja, ich glaube wohl, dass auch da das KGV, nee, Amazon von Anfang des Jahres bei 44 lag, Kursgewinn, und jetzt bei irgendwo 20, also hat sich halbiert.
Eigentlich ein gutes Zeichen. Ja. Fundamental untermauert zumindest, was da in den letzten Wochen auch passiert ist. Ja.
Jo, das war's zu den
Aktien. Ja, machen wir vielleicht weiter mit dem Rückblick, weil das Ganze strahlt aus auf die anderen Anlageklassen, vor allem das, was am Arbeitsmarkt vermeldet worden ist am Freitag, hat es gerade schon gesagt, Gold, stärkster Wochengewinn, hier habe ich auch stehen, seit Januar, plus 7% auf Wochenbasis, damit liegen wir year-to-date quasi wieder plus minus null, nachdem wir da letzte Woche ja nochmal ins Minus abgerutscht waren. Bitcoin, vielleicht auch ganz interessant, auch rund 3% plus. Year-to-date-Performance ist aber hier noch deutlich negativ, also circa 30%, glaube ich, liegt der Bitcoin immer noch hinten. Was ganz interessant ist, dass trotz der Kursschwäche jetzt in den letzten Wochen, auch wenn wir letzte Woche mal kurz gewonnen haben, fast 1 Milliarde US-Dollar an neuen Mittelzuflüssen in Bitcoin-ETFs zu verzeichnen gewesen sind. Das ist immerhin der größte Wochenzufluss seit circa 4-5 Monaten. Also Kapital- und Kursreaktionen laufen damit so ein bisschen auseinander. Was aber auf einen möglichen Bodenbildungsprozess hindeuten könnte, aber noch nicht wirklich bestätigt. Mal gucken, wo es da weiterhin geht.
Ich finde sowieso, der Boden ist ja gefühlt gerade irgendwo zwischen 60 und 64, wo er hin und her pendelt.
Ja, für den Bitcoin.
Ja, total, deswegen,
Treasuries oder Zinsen, Staatsanleihen insgesamt, 10-jährige US-Treasuries, circa 4,7% nach dem Jobbericht, den du gerade verkündet hast, leicht gefallen auf Tagesbasis, aber auf Strecke in der letzten Woche doch in der Summe wieder leicht gestiegen. 10-jährige Bundesanleihen, 3,15 per gestern, auch minimal zurückgekommen nach diesem Arbeitsmarktbericht aus den USA, aber in der Summe vergleichsweise stabil und die ganz großen Ausschläge, wie wir es in den USA gesehen haben. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Mit dem Rückblick, kurzes Fazit vielleicht, schlechte Nachrichten waren gute Nachrichten, schwacher Arbeitsmarkt, Aktien, Gold, Anleihen, also gleichermaßen so ein Stück weg beflügelt. Entscheidende Frage für die kommende Woche wird sein, das sehen wir gerade beim Ausblick nochmal, bestätigen die Inflationsdaten, die glaube ich morgen kommen, ich meine am Mittwoch, diesen Kurs oder kippt das Bild dann schon am Mittwoch wieder? Wird bestimmt nochmal spannend sein, im Laufe der Woche drauf zu gucken. Kommen wir auf die Unternehmensseite.
Genau.
Lukas, hast ein Unternehmen dabei? Ersten Quartalszahlen, die überhaupt erst präsentiert werden, zumindest
die ersten Zahlen, die es jemals von diesem Unternehmen gegeben hat, während sie an der Börse waren. Und die meisten wissen wahrscheinlich jetzt schon, was kommt, aber wir hatten SpaceX ja auch schon das ein oder andere Mal jetzt im Podcast vor dem Börsengang und vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnt, nach dem Börsengang wieder gelaufen ist. Aber das Spannende ist, wir haben jetzt zum ersten Mal echte Quartalszahlen und die geben tatsächlich ein bisschen Klarheit in der Aufteilung des Unternehmens, weil vorher war immer unklar, wie viel Prozent macht welches Segment aus und das kann man jetzt natürlich ganz gut sehen. Die meisten denken wahrscheinlich sofort an Raketen, wenn sie SpaceX hören und inzwischen ja sogar Raketen, die auch wieder landen können. Das heißt, da haben sie schon mal die Kosten massiv gesenkt. Ich habe aber gelesen, 2021 war schon die erste Rakete, die auch wieder gelandet ist.
So lange ist es schon wieder her.
Ich war aber auch verwundert. Ich habe dieses Video noch vor Augen. Aber
ja, ich hätte es jetzt auf 1 bis 3 Jahre maximal zurückdatiert.
Falcon 9 war es, die da 2021 schon auch wieder landen konnte. Aber insgesamt zeigen die Zahlen, dass Raketen tatsächlich nicht mehr die wichtigste Ertragsquelle sind. Denn im zweiten Quartal erzielt SpaceX insgesamt einen Umsatz von rund 7,8 Milliarden US-Dollar. ein Plus von 92% gegenüber Vorjahr, also da haben sie schon mal abgeliefert. Und das bereinigte EBITDA, also vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also das, was erstmal über dem Strich steht, ist tatsächlich positiv und lag bei 3,5 Milliarden US-Dollar. Wenn man jetzt alles abzieht, was man abziehen muss, sind wir tatsächlich aber noch im Minus, und zwar bei rund 541 Millionen Dollar. Die Analysten schätzen auch tatsächlich erst mit 2028, 2030, da sind die sich auch nicht ganz einig. Wieso, sehen wir gleich, wann SpaceX tatsächlich profitabel ist. Aber tatsächlich muss man SpaceX, und das machen auch die ganzen Analysten, so ein bisschen aufklappen in die unterschiedlichsten Unternehmen, weil SpaceX ist ja nicht nur Raketen, sondern hat noch weitere Segmente, und man bewertet jedes Segment einzeln und rechnet die dann nachher zusammen, wie viel genau die einzelnen Segmente wert sind. Da haben wir das klassische Raumfahrtsegment, Geschäft mit Falcon 9, Falcon Heavy, Dragon und dann auch Starship. Das ist das, was man am meisten hört. Dann haben wir zweitens, kommt man wahrscheinlich auch oft durcheinander, Starlink. Genau. Starship ist die Rakete, Starlink ist das gesamte Connectivity-Geschäft rund um Satelliteninternet für Flugzeuge, Schiffe, Behörden, direkte Mobilfunkverbindungen über Satelliten halt. Und der dritte Bereich.
Also quasi der Bereich, wo die etablierten Telekommunikationsanbieter so ein bisschen
Angst vor
weiche Knie bekommen. Ja. Ich glaub, aktuell gibt es ja durchaus noch Kooperationen von Starlink mit diesen Gesellschaften. Aber auf Strecke wird man wahrscheinlich schon Angst haben, dass man da gegebenenfalls wegdisruptiert wird.
Ich hatte irgendwann, glaube ich, mal. Ich weiß gar nicht, die Deutsche Telekom, ich weiß gar nicht, ob ich sie hier im Podcast hatte oder nicht, aber die haben eine Kooperation mit Starlink damals gehabt, um in Bereiche reinzukommen, wo halt keine Funkmasten sind.
Genau.
Tatsächlich kommt aber, habe ich hier auch mitgebracht, das größte Wachstum bei Starlink durch Fluggesellschaften tatsächlich aktuell, weil die Funkmasten halt nicht bis oben in die Lüfte reichen und Starlink von noch höher quasi auch den Verbindungen zur Verfügung stellt. Genau, aber dritter Bereich ist der KI-Bereich. Seit Anfang des Jahres hat SpaceX ja noch kurz vor dem Börsengang xAI mit Grok und der Plattform X, also früher Twitter, dann auch übernommen und damit dann auch riesige Rechenzentren, Colossus-Rechenzentren, so heißen sie. Und das ist auch interessant bei der Umsatzverteilung, denn das Raumfahrtgeschäft hat irgendwo knapp 1 Milliarde Dollar im Umsatz gebracht. Der KI-Bereich 2,6 Milliarden Dollar und der größte Block ist inzwischen aber tatsächlich Starlink mit rund 4,3 Milliarden US-Dollar. Also 7,8 Milliarden haben sie insgesamt gemacht und 4,3 Milliarden kommen nur aus Starlink. Also mehr als die Hälfte nur aus diesem Bereich. Und noch wichtiger, Starlink ist tatsächlich auch der einzige, beziehungsweise nicht der einzige, aber der Gewinnmotor des Konzerns. Denn insgesamt hat der Starlink-Bereich rund 1,66 Milliarden US-Dollar zu dem EBITDA gebracht und hat eine operative Marge von 39%, auch sehr, sehr stark. Und
das hieß ja schon vor dem IPO, dass das die Cash-Cow ist, die quasi den Rest mehr oder weniger finanziert, bis dann da hoffentlich irgendwann auch die Profitabilität kommt.
Hat sich im Kern eigentlich auch genauso bestätigt. Die bringen die Kohle. Die Frage ist nur, wie viel Geld macht es wirklich aus? Wie viele Kunden haben die? Und auch das nochmal ganz interessant, hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Letztes Jahr hatten sie um diese Zeit noch etwa 6 Millionen Kunden und heute sind es rund 12 Millionen Kunden. Also haben sie auch die Kundenanzahl verdoppelt. Das meiste halt aus Fluggesellschaften. Aber ja, auch natürlich über Schiffe, Behörden, militärische Anwendungen. Man hat es ja auch bei der Ukraine damals gesehen.
Wie wichtig es auch war, ne?
Wie wichtig das, und wie das, steuerbar das ja tatsächlich auch ist, dass man einzelne Bereiche quasi
ausknipsen kann.
Und von daher sehen da auch die meisten milliardenschweren Zukunftsmarkt. Es gibt aber bei genau diesem Bereich auch einen negativen Punkt und der kam an der Börse auch nicht ganz so gut aus, denn der durchschnittliche Umsatz pro Kunde ist etwas gesunken von früher etwa $85 auf $66. Gibt es natürlich auch eine Erklärung für, denn wenn man in vielleicht eher günstige Märkte erschließen möchte international, dann muss man natürlich auch ganz andere Preise da bringen, die Leute in den Schwellenländern, sage ich mal, die zahlen jetzt nicht die Preise, die in den USA gelten. Das ist ja Wahnsinn. Kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte, KI. Hier sind die Analysten tatsächlich am differenzierten, also da sind die sich definitiv nicht einig, das ist bei Starlink ganz anders. Und die Frage ist hier natürlich, welches Wachstum erwarte ich bei dem KI-Bereich? Und deswegen fallen auch die Kursziele, die ich am Ende mitgebracht habe, so unterschiedlich aus, denn ich muss das Unternehmen ja nur nach, also diesen Bereich KI, muss ich ja wirklich nur mit Annahmen irgendwo nach vorne hin rechnen. Und das Potenzial bei Starlink geht weitgehend, also sind die Analysten weitgehend einig, aber bei SpaceX ist das halt entsprechend nicht der Fall. Und das war nämlich ein Bereich, der dann wirklich gar nicht so gut ankam, nämlich die CapEx. Insgesamt hat man im zweiten Quartal rund 18,4 Milliarden Dollar investiert und davon sind 15,8 Milliarden Dollar nur rein auf das KI-Geschäft gefallen. Also rund 86% aller Investitionen gehen in den KI-Bereich und das ist tatsächlich der größte kritische Punkt. Heißt, Starlink verdient das Geld, KI verbraucht das Geld und Raumfahrt ist so ein bisschen im Hintergrund, aber längst nicht mehr der größte Bereich. Trotzdem habe ich da auch nochmal eine ganz spannende Zahl gefunden, die Anfang des Jahres mal hier und da mit Nutella in Verbindung gerannt ist.
Ich erinnere
mich. Du erinnerst dich vielleicht. Ja. Und zwar habe ich mir die Transportkosten mal angeschaut und zwar war die damals bei der Falcon 9 noch bei rund 1400 Dollar, beziehungsweise das ist der Preis, 1400 Dollar pro Kilogramm Nutzlast. Und mit Starship soll diese langfristig gesenkt werden auf 260 Dollar. Das heißt von 1400 auf 260,
gefünftelt, ja.
80% geht's runter. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass man insgesamt auch im Raketenbereich nochmal ordentlich Kosten sparen kann. Ja, was habe ich noch? Eigentlich so gut wie alles. Ich habe hier nochmal einmal die aktuellen Kursziele mitgebracht und die sind komplett auseinander, weil halt wirklich die Frage ist, welches Wachstumsrate nehme ich an? Einer traut sich mit 800 US-Dollar raus und einer mit dem niedrigsten mit 117 US-Dollar.
Erinnert mich ein bisschen an, stehen wir gerade, ne?
Ja, ich habe das untere. 117 genau. Euro müsste man jetzt noch 1,15 oder also mal 1,15 rechnen wahrscheinlich.
Ja, da liegen wir bei gut 130, das ist ja glaube ich auch der IPO-Preis damals gewesen. 135 Dollar
ja,
sind hin. Sie glaube ich zu rausgekommen.
Ja, ein bisschen darunter liegen. Erinnert mich aber tatsächlich so ein bisschen an Tesla, weil das war anfangs ja auch immer die Analysten, die gingen da so weit auseinander, weil die einen haben dann das Kerngeschäft weitergerechnet. Hier ist tatsächlich dann die Frage, wie viele Kunden, wie entwickelt sich Starlink, wie viel Geld bleibt über und wie rechnet sich, und das ist die Frage, die sich ja überall durchzieht, der KI-Bereich. Aber insgesamt haben inzwischen 36 Analysten sich getraut, hier irgendwo ein Kursziel zu nennen. Einer davon sagt verkaufen, 6 sagen halten und der Rest, also rund 29 Analysten, sagen tatsächlich kaufen. Und das durchschnittliche Kursziel von allen, also über alle hinweg, liegt bei 234 US-Dollar und damit
immerhin,
70%.
Ich hätte gedacht, die Zahl der Skeptiker wäre sogar größer.
Nee, das SpaceX ist eher die Euphorie, die auch bei Tesla dann. Ich meine, es gibt auch Analysten, die sagen, ach, die werden ziemlich gut mit Tesla auch kooperieren und auch darüber schon alleine quasi im Elon Musk Imperium sich Gelder hin und her schieben. Aber 70% über dem aktuellen Kursziel. Aktuell liegt die Aktie bei 117. Ja, ich habe es jetzt Euro, aber du hast ja den Dollarpreis gerade schon genannt. Und im Hoch war die Aktie bei 173, kurz nach dem Börsengang. Ist aber seitdem schon einiges runtergekommen und auch nach den Zahlen rund 20% abgesagt. Aber vom Tief halt mit irgendwo rund 93. Ja,
auch einen ganz guten Rebound hingelegt.
Auch wieder ein bisschen geklettert. Ne? Aber es bleibt spannend bei SpaceX. Ja,
interessant. Kommen wir zu was Handfesterem.
Aber auch so ein bisschen Konglomerat. Danke.
Auf jeden Fall. Wir kommen zum wertvollsten deutschen Unternehmen. Wir kommen zu Siemens. Und bevor ich gleich mal kurz auf die Zahlen zu sprechen komme, die in der letzten Woche präsentiert worden sind, mal ganz kurz ein kleiner Größenvergleich. Zu SpaceX habe ich jetzt nicht, aber wenn ich vom größten und wertvollsten deutschen Unternehmen spreche, dann sprechen wir aktuell über eine Marktkapitalisierung von ca. 213 Milliarden Euro per gestern. Das wertvollste Unternehmen der Welt, da werden wir gewiss in der übernächsten Woche spätestens mal wieder drüber sprechen.
Ja, ist ja Apple hat ein bisschen abgegeben.
Nvidia wieder.
Nvidia aktuell.
Genau. Per gestern, Lukas, Marktkapitalisierung, Nvidia?
Wahrscheinlich 5.
Gut, 5,4 Billionen US-Dollar. Heißt im Umkehrschluss, die Marktkapitalisierung von
Siemens. Eben um 400 Milliarden verschätzt.
Ja, macht nichts. Pass auf, interessant wird es ja jetzt. Heißt im Umkehrschluss, die Marktkapitalisierung von Siemens erreicht also gerade mal 4-5% der Nvidia-Marktkapitalisierung.
Okay, das ist krass.
Also die 400 Milliarden, mit denen ich verschätzt, das ist quasi zweimal Siemens. Also schon Wahnsinn, aber der Vergleich zeigt, glaube ich, nochmal ganz gut, in welcher Dimension die großen amerikanischen Unternehmen da mittlerweile.
Ja, und dass man sich da auch mal um 5 Billionen, man so einen dicken Daumen da dann auch okay findet. Ja. Ne?
Aber das mal nur so kurzer Side-Fact. Kommen wir zu den Zahlen, die, wie gesagt, letzte Woche präsentiert worden sind. Und die waren fast durch die Bank sensationell gut. Aber vielleicht kurz der Reihe nach. Kurz die Eckdaten zum übrigens dritten Quartal des Geschäftsjahres. Das Geschäftsjahr weicht also ab vom Kalenderjahr. Das auch nur mal kurz zur Info. Umsatz 20,8 Milliarden Euro. Das sind circa 8% mehr als noch im letzten Jahr. Neuer Rekord in der Firmengeschichte. Es gibt sowieso fast nur Rekorde. Auftragseingang, auch natürlich eine wichtige Zahl, 27,9 Milliarden Euro. Das sind 14% mehr als im Vorjahr. Deutlich oberhalb der Konsensschätzung. Ebenfalls neuer Rekord. Gewinn je Aktie 3,14 Euro. Ebenfalls deutlich mehr als die erwarteten 2,67 Euro pro Aktie. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass in dieser Zahl auch ein paar Sondereffekte enthalten sind. Aber vielleicht auch mal ganz interessant, zum Beispiel eine ordentliche Zollrückerstattung aus den USA. Das werden wir, glaube ich, jetzt auch ein paar Mal öfter sehen.
Ja, die hat der Trump Apple
damit, auch. Damit ja vor die Wand gelaufen. Bei Apple haben wir es auch gesehen, genau. Wenn man diese Sondereffekte rausrechnet, lägt der Gewinn aber immer noch bei ca. 2,90 Euro pro Aktie. Also weiterhin oberhalb der Konsensschätzung. Freier Cashflow. 4,1 Milliarden Euro, auch eine Wahnsinnszahl, ebenfalls Rekordwert, mehr als 40% oberhalb des Vorjahreswertes. Und dass das keine Einmaleffekte gewesen sind, sondern eher so ein bestätigter Trend, verdeutlicht die Tatsache, dass Siemens bereits das zweite Mal in diesem Jahr die Prognosen angehoben hat letzte Woche. Man erwartet fürs Gesamtjahr jetzt einen Gewinn pro Aktie von 11,20 Euro bis 11,50 Euro gegenüber bisherigen Schätzungen. Die lagen irgendwo bei 10,70 Euro bis 11,10 Euro, ebenfalls deutlich mehr als Konsensschätzung. Die lagen Info bei 11,04 Euro pro Aktie. Und eine Kennzahl, die vielleicht nochmal ganz interessant ist, ist die sogenannte Book-to-Bill-Ratio. Eine Kennzahl, ja, vielleicht nochmal deswegen ganz interessant. Die gibt an, wie das Verhältnis zwischen Auftragseingang und Umsatz aussieht. Und diese Zahl liegt auf Konzernebene deutlich über 1.
Nämlich, das heißt, pro Euro Umsatz machen sie gleichzeitig 1 Euro noch was an Aufträgen.
Die ja, Zahl genau. Ist, ich habe die Zahl jetzt dabei. Die Zahl also liegt deutlich über 1. Das ist eigentlich so die magische Grenze. Mhm. Genauer gesagt bei 1,34. Man könnte auch sagen 134%. Und jede Zahl über 1 deutet eben darauf hin, dass der Auftragseingang schneller als der Umsatz wächst.
Ja.
Und mit 1,34 signalisiert diese Zahl dann natürlich, dass bei Siemens die Auftragseingänge aktuell deutlich schneller wachsen als der Umsatz. Das erklärt dann auch den Rekordauftragsbestand von 132 Milliarden US-Dollar. Auch ein neuer Rekord.
Wahrscheinlich kommt auch da der größte Teil aus dem Rechenzentrenbereich.
Kommt jetzt?
Gar nicht, aber
jetzt?
Diese Zahl ist meistens bei diesen ganzen Zulieferern aktuell über 1. Ja.
Kommt jetzt? Also das vielleicht mal dieses Thema Book-to-Bill-Ratio als letzte Zahl, die noch gefehlt hat. Interessant dann eben genau hinzugucken, wo das Wachstum herkommt. Und der Star des Quartals war definitiv das Segment Smart Infrastructure. Da fällt genau das drunter, was du gerade gesagt hast. Wen wundert es dann auch? Da hat Siemens voll abgeliefert, also zentrale Wachstum. Wachstumstreiber bleiben, vor allem das Rechenzentrumsgeschäft, Elektrifizierung von Rechenzentren für KI-Anwendungen. Aber das Schöne bei Siemens ist ja, dass man hier eben nicht nur von dem Thema KI abhängig ist, sondern es gibt halt weitere Sparten, Konglomerate, hast du gerade gesagt, die ebenfalls hochprofitabel sind.
Ich habe es nicht geschafft, das zu sagen.
Ich habe es ja geschafft. Also, ob es das Gesundheitsgeschäft ist, Siemens Healthineers, da arbeitet man an der Abspaltung auch, aber zum Beispiel auch das Segment Mobility, hierzu gehört zum Beispiel der ganze Bahnbereich, Bahnsignaltechnik, hier hat es auch richtige Großaufträge auch aus dem Ausland gegeben. Einen kleinen Wermutstropfen hat es gegeben in dem Segment Digital Industries. Hier lag der Auftragseingang minimal unter den Schätzungen und auf dieses Segment bezogen lag diese Book-to-Bill-Ratio sogar bei unter 1, bei 0,98, also gewiss kein Genickbruch, aber deswegen vielleicht ganz interessant, als dass in diesem Segment quasi die Softwarekompetenz von Siemens sitzt.
Ich wollte gerade fragen, was dazu zählt.
Naja, also vor allem die Softwarekompetenz spannend. Und wir haben ja hier im Podcast schon ein paar Mal über das Thema Software in Zeiten von KI gesprochen, aber alles in allem, wie gesagt, Top-Zahlen von Siemens und das Ganze zeigt halt auch, dass auch ein klassischer Industriekonzern wie Siemens im Zeitalter von KI nicht unerhebliches Potenzial besitzen kann. Denn vielleicht auch nochmal als letztes, anders als so reine KI-Werte hat Siemens, und das ist meiner Meinung nach irgendwo die Story auch bei Siemens, hat den direkten Zugriff auf diesen physischen Flaschenhals der KI-Revolution. Wir haben auch mal drüber gesprochen. Also ob das Strom ist, ob das Kühlung ist, ob das Netzanbindung von Rechenzentren ist und so weiter. Alles durchaus auch so vernünftige Diversifikationsargumente gegenüber diesen teilweise doch schon hochbewerteten Halbleiter- bzw. Softwarewerten. Haben wir im Podcast hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Gucken wir kurz auf den Kurs. Trotz der guten Zahlen, auch wieder so ein bisschen Vergleich zu anderen Unternehmen, ist der Kurs in der letzten Woche um knapp 4% zurückgekommen. Jetzt muss man allerdings vielleicht auch sagen, dass bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen einiges an positiven Nachrichten eingepreist worden ist. Kursreaktion war dann vielleicht auch eher so klassische Gewinnmitnahme, so sieht es der Markt zumindest auch, auf den starken Lauf im laufenden Jahr. Year-to-date liegt die Aktie immerhin bei fast 20% im Plus. DAX haben wir gerade gesagt, um die 6. Also deutlich besser als der DAX gelaufen. Und das ist so ein bisschen auch das Muster, das in der aktuellen Berichtssaison auch bei anderen Tech-Werten zu sehen gewesen ist. Top-Zahlen, Top-Ausblick, trotzdem vielleicht mal ein paar Gewinnmitnahmen, die festzustellen sind, warum die Kurse erstmal nach unten gegangen sind. Analysten bleiben auf jeden Fall nach vorne gesehen optimistisch. Die DZ-Bank hat das Kursziel von 310 auf 330 Euro angehoben, ähnlich wie das große und andere Analystenhäuser auch gemacht haben. Das soll es zu Siemens gewesen sein. Lukas?
Ich glaube, die konnte man noch damals mal irgendwo zwischendurch ziemlich günstig kriegen im laufenden Jahr, oder? Ja, im April.
Ja, als wir diesen Rücksetzer im März, April gesehen haben. Ja,
der war bei Siemens gar nicht so.
Ja, es war bei Infineon größer, auch eine ehemalige Tochter von Siemens.
Der ist aktuell groß, ja. Das ist ja Wahnsinn.
Die ist, glaube ich, bis auf 30 runter, bis auf 90 dann hoch und dann wieder auf 60 runter. Aber trotzdem eine Siemens, wie gesagt, knapp 20% year to date. Nicht uninteressant.
Ja, die war dieses Jahr auch im Tief schon bei 203. Also, und jetzt bei 277 ist schon wieder einiges gekommen.
Ja. Lukas, wir gucken in die Region.
In die Region, genau. Ich habe was gefunden in der Borkener Zeitung, fand ich ganz interessant und mir sind sie tatsächlich auch schon mal aufgefallen. Eigentlich bin ich in der Region nicht so unterwegs, aber ja, die Verwandtschaft zieht einen dann doch manchmal dahin und zwar, beziehungsweise die Verwandtschaft meiner Frau. Kleine weiße Elektroautos mit pinken Schachbrettmuster, die seit einigen Monaten vor allem rund um Ahaus unterwegs sind.
Ja, ich habe es tatsächlich einmal erst gesehen, mit einem Fragezeichen zur Kenntnis genommen, aber mehr auch nicht.
Ja, dahinter steckt U-Taxi, ein neues Carsharing-Angebot von dem Ahauser Softwareunternehmen Tobit. Tobit dürften die meisten kennen, hier in der Region von Chains, wo man damals ja mal die Schnellteste mit buchen
sie
konnte.
Im Podcast vor ein paar
und
Wochen
wir hatten sie
mal.
Genau vor ein paar Wochen sogar hier im Podcast. Jetzt möchte das Unternehmen, abgesehen davon, dass sie eigentlich Software und digitale Plattformen entwickeln, jetzt sich auch im Prinzip auf die Mobilität stürzen. Und zwar mit U-Taxi. U-Taxi, vielleicht der Name führt so ein bisschen in die Irre. Es handelt sich hier nicht um ein Taxi mit Fahrer, sondern man sucht über eine App ein freies Elektroauto, reserviert sich und fährt anschließend dann selber, also klassische Carsharing-Angebot. Damit richtet sich das Angebot natürlich dann an Menschen, die zwar einen Führerschein haben, aber halt kein Auto, ist im ländlichen Raum natürlich ganz interessant, weil vielleicht der Bus- und Bahnverkehr nicht ganz so regelmäßig fährt wie in den Städten, als in den Städten, aber deswegen ist es, glaube ich, trotzdem spannend. Meistens haben ja auf ländlichen Regionen die meisten ein Auto, deswegen ist die große Frage, wie das ankommt und da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Interessant fand ich aber auch, dass die Leute, die das buchen können, zum Beispiel auch anbieten können, das Auto zu waschen oder zu reinigen und kriegen dafür Guthaben. Das führt nämlich dazu, dass die Personalkosten sinken, weil die das nicht mehr machen müssen.
Spannend.
Das finde ich sogar eine richtig gute Idee. Und die Situation hier im Westmünsterland, große Mobilitätsplattformen wie Uber zum Beispiel, spielen hier aktuell noch gar keine Rolle. Natürlich gibt es Uber Eats, aber das ist dann eher der wie so ein Lieferando-Konkurrenz. Das machen die Pizzabuden dann selber meistens. Aber in Städten wie Münster und im Ruhrgebiet ist Uber natürlich verfügbar. Aber für Ahaus und Borken gibt es tatsächlich kein vergleichbarer etablierter Uber-Fahrdienst. In Borken gibt es das Carsharing-Angebot von Ford, aber da muss das Auto, meine ich, auch immer an die gleiche Station zurückkommen. Das ist hier bei U-Taxi ein bisschen anders, weil man bestimmte Regionen hat, wo man es dann nachher zurückstellen kann. Und man muss es auch, wenn man es parkt, kann man es weiter buchen. Also wenn es fährt, kostet es ein bisschen mehr. Beim Parken sind es dann irgendwie 7 Cent pro Minute. Aber wie wird das aktuell angenommen? Und 25 Fahrzeuge hat Tobit. Und nach dem Start von, ich glaube jetzt 2-3 Monate, sind es insgesamt 2900 Fahrten. Rund 47.500 Kilometer und rund 750 bis 800 Buchungen pro Monat.
Hört sich erstmal nicht schlecht an. Ja?
Schon in Ordnung, finde ich auch.
Ohne es einwerten zu können, aber.
Ja, hat sich jetzt auch ein bisschen ausgeweitet. Und zwar ist das jetzt so ein bisschen noch nach Frieden gekommen. Da fährt das erste U-Taxi. Aber es ist unterm Strich immer noch ein Projekt. Und man muss schauen, wie das Projekt angenommen wird. Und eventuell, wenn es gut ankommt, ist das dann vielleicht der Standard mit den pinken Schachbrettmustern. Und ich glaube, Autos sind diese Leap Motor oder so. Vielleicht kann die schon mal einer gesehen. Das sind so ganz kastige Autos. Fallen auf jeden Fall auf. Und ja, fand ich ganz interessant. Und ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr das Auto seht, was dahinter steckt.
Danke dafür.
Jetzt hast du den Ausblick noch.
Jetzt habe ich den Ausblick, genau. Gucken wir kurz auf die volkswirtschaftlichen Daten. Gar nicht so viel, aber das, was kommt, ist, glaube ich, interessant. Ich glaube, die Nagelprobe, die kommt tatsächlich morgen. Morgen haben wir Inflationsdaten aus den USA. Nagelprobe deswegen, weil wir sehen werden, ob diese Logik, schwacher Arbeitsmarkt, was du vorhin gesagt hast, gleich keine Zinserhöhung, ob die wirklich weiter getragen wird oder ob die Fed dann gegebenenfalls doch auf der Zinsseite aktiv werden wird müssen. Wie gesagt, am Mittwoch um 14.30 Uhr, dann haben wir am Donnerstag nochmal für Europa Zahlen zur Industrieproduktion und Freitag nochmal wieder mit Blick in die USA spannend. Einzelhandelsumsätze plus dann um 16 Uhr Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan, wie wichtig der Verbraucher in den USA ist, dass er im Idealfall nicht auf die Bremse tritt, haben wir oft genug hier schon gesagt. Gucken wir noch auf die Unternehmensseite, da spitzt sich das Ganze bestimmt zu, wir haben mehrere KI-nahe Unternehmen diese Woche, Applied Materials, Cisco, CoreWeave. Der nächste große Fixpunkt wird dann am 26. August die Zahlen von Nvidia sein. Aber dann haben wir heute noch Unternehmen wie eine Jung Heinrich, morgen eine Kali und Salz, eine Schott Pharma, Applied Materials am Donnerstag noch, auch nicht uninteressant, Sixt, ThyssenKrupp, also durchaus genug Stoff für die nächste Woche. Das soll es auch gewesen sein.
Eher so die zweite Reihe aus Deutschland, ne?
Ja, genau. Das Gros ist auch durch, du hast es gerade schon gesagt.
Ja.
Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Feedback gerne unter
Chris Hinn oder soll ich einspringen?
Feedback at vrprivatebanking.de.
Ja? Podcast at
vrprivatebanking.de. Ja, danke.
Ich kam mir gerade
gerne das Feedback hin. Danke fürs Zuhören und eine gute Woche weiterhin.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.